herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Heute sind wir live auf der UMR in Hamburg und ich spreche mit Kathleen Burkhardt, Head of Marketing bei Tamaris. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und jetzt gucken wir mal, worüber wir reden möchten. Sag mal erstmal, Tamaris, das sagt nicht allen deutschen Kunden oder männlichen Kunden unbedingt was. Nee. Sag mal kurz was über Tamaris.
Tamaris ist eine Damenschuhmarke, eine sehr bekannte, international bekannte. Und ich glaube dann, dass es doch relativ vielen Männern was sagt, denn das ganz bekannte Tamaris-Hauchen aus dem TV, wo wir auch groß geworden sind mit, ist, glaube ich, schon einigen bekannt. Wir stehen ja für eine vielfältige, breite Kollektion für Damenschuhe, für ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das seit vielen Jahren und deshalb haben wir ein hohes Vertrauen in die Marke.
Und der Schwerpunkt für euch ist stationärer Handel. Der Schwerpunkt für euch ist Online-Handel.
Wir kommen definitiv aus dem stationären Handel und sind auch immer noch sehr, sehr stark da verankert. Wir haben ein sehr starkes Own-Retail-Business beziehungsweise mit Systempartnern, Franchise-Business, haben aber natürlich auch einen erfolgreichen Online-Store, also D2C-Business, aber natürlich auch das Wholesale-Business inklusive da natürlich auch den bekannten Online-Playern ist ein wichtiges Business von uns. Also breit aufgestellt und breit zugänglich für die konsumierende Damen.
Und die, also im Handel heißt das, wie verbreitet seid ihr? Wie viele Filialen gibt es?
Also mit Filialen ist jetzt wahrscheinlich eigene Stores gemeint.
Eigene Stores, ja.
Das sind in Deutschland 100, international über 300. Und ansonsten im Handel auch sehr, sehr viele Wholesale-Partner, also eigentlich flächendeckend in den von klassischen Schuhhandel bis Kaufhäuser mit Galeria bis hin aber auch zu allen zu modischeren Häusern und sowas wie Zalando, About You, Amazon, Otto, name it, und international natürlich dann alle. Genau. Also eigentlich sehr, sehr breit in der Distribution.
Und wo wächst der Umsatz stärker? Online oder offline? Oder gar nicht?
Schwer pauschal zu sagen, weil es in den Ländern zum Teil unterschiedlich ist. In Summe kann man schon sagen, dass über die letzten Jahre online anteilig oder online ist stärker gewachsen als stationär, aber nicht in der Gesamtsumme, wie relevant stationär noch für uns ist. Also heißt, online ist schon einfach ein wichtiger eigener Store für uns. Aber natürlich ist trotzdem das Stationäre immer noch unser wichtigster.
Ist das eine kontinuierliche Entwicklung, dass online wächst oder lässt das Wachstum, also in Relation, das Wachstum im Vergleich zwischen stationär und online? Es gab ja mal eine Phase, wo online sehr, sehr stark gewachsen ist. Lässt das nach? Ist das immer noch?
Es hat sich eingependelt. Es ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Aber es ist schon immer noch das größere Wachstumsfeld, aber natürlich auch dem geschuldet, dass man viel besser die gesamtheitliche Marke, alle Facetten, alle Produkte, die man hat, darstellen kann. Und wir haben hier mittlerweile ein sehr, sehr starkes Lizenzgeschäft. Wir haben Textilien von Head to Toe, können wir mittlerweile sagen. Oder von Toe to Head, wie wir so schön sagen. Das heißt, wir haben Taschen, wir haben Schmuck, wir haben Gürtel, wir haben Brillen, wir haben Parfüm. Und das gesamtheitliche Sortiment ist natürlich am besten auf der eigenen Webseite abzubilden. Und das sind natürlich zusätzliche Verkäufe, in denen man Warenkörbe erhöhen kann. Und was dann natürlich dann auch reinspielt, einen eigenen Online-Shop zu stärken und zu wachsen.
Gibt es irgendein Kundenbindungsprogramm, einen Kundenclub oder plant ihr sowas?
Dieses Jahr.
Kommt ihr in diese Richtung? Denn das Problem am stationären Handel ist ja, dass du deine Kunden im Prinzip nicht wirklich, anders als im Versandhandel, nicht wirklich kennst. Und da arbeitet ihr dran. Und im Online-Bereich, welche Plattformen setzt ihr ein? Habt ihr eine CDP, habt ihr ein CRM-System,
Also CDP auf alle Fälle, CRM, also alles, was dazugehört. Man muss jetzt sagen, bei uns oder bei mir im Bereich im Online-Marketing liegt alles, was quasi vom Frontend ausgeht, im Endeffekt die Gestaltung visuell der Website, welche Themen, wer sind die umgesetzt und wie, und oder anders gesagt, alle Maßnahmen, die dazu führen, dass wir Traffic und Umsatz machen. Das heißt, das technische Backup liegt bei uns in einem anderen Geschäftsunit. Das heißt, ich bin für alle Maßnahmen über Social Media, Digital Marketing, was natürlich dann auch Newsletter ist, Influencer Marketing, Affiliate und so weiter zuständig. Genau. Und da arbeiten wir aber eng mit dem anderen Team zusammen, die quasi dann natürlich die Auswertung für uns machen. In Tiefe. Was wollen wir wissen? Wo wollen wir hin? Wer sind unsere Konsumentinnen?
Und da kannst du natürlich sehr genau messen, welche Maßnahmen funktionieren auch. Also wo kommen eure Neukunden her? Mhm. Was sind da die wichtigsten Quellen für neue Kunden für euch?
Also die sind sehr stark natürlich im Online-Marketing, was die bei den Plattformen Google Meta betrifft. Und da investieren wir eigentlich schon auch einen guten Betrag und können natürlich da zielgerichtet die Kundinnen, Neukundinnen in dem Falle ansprechen. Es kommt dann immer darauf an, über welche Produktkategorie wir kommen oder welches Produkt, weil wir natürlich eine sehr breite Produktpalette haben, die zum einen sehr feminin ist, also wenn wir über offene Schuhe, über Sandalen sprechen und im Winter dann halt gegen Palstiefeletten, Halbschuhe, Loafer und so weiter, wofür wir bekannter sind, weil wir eine Damenschuhmarke sind. Aber wenn wir nach draußen gucken, was hier auf der Messe an den Schuhen, an den Füßen für Schuhe sind, dann sind das halt jetzt Sneaker. Das heißt, wir müssen uns da auch in unserer Kollektion extrem verändern und schauen, dass wir die richtigen Produkte haben. Und da müssen wir uns natürlich dann fragen, wer ist unsere Zielkundin und für wen können wir die richtigen, sagen wir mal, Sneaker zum Beispiel machen. Und brauchen natürlich jetzt nicht Sneaker machen für die 20-Jährige, die sich ganz andere Marken anschaut als Tamaris. Das heißt, über das richtige Produkt dann wiederum, was wir dann in der Online-Marketing, in der Online-Welt zeigen, entscheidet sich so ein bisschen mit, auf wen wir ansprechen. Das heißt, mit femininen Damenschuh sprechen wahrscheinlich eher unsere Bestandskundin an oder auch alle, die wissen, wofür Tamaris steht. Mit Sneakern, die jetzt so ein bisschen ja was Neues auch für uns sind, können eben auch eine neue Persona ansprechen, die viel, viel sportiver, more casual, more athleisure unterwegs ist, um sie halt auch zur Marke zu holen und halt von dem neuen Produktportfolio, was wir haben, da auch zu überzeugen. Mhm. Und das ist natürlich dann in Aussteuerung unserer Online-Kampagnen. Ja, ist es ja normal, dass man dann ganz genau hinschaut, wen spricht man an, wo und so weiter.
Jetzt zu dem Thema Social Media, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ihr arbeitet mit Paid Ads, Ihr arbeitet mit, wie ist eure Erfahrung mit Influencern?
Gut, also es ist in unserem Mix drin, es ist jetzt eine Basis. Es gibt immer mal, wenn wir bestimmte Highlight-Produkte haben, dass wir uns dann da fokussierter Influencer zunutze machen, haben aber auch so ein Basispool an Personen, mit denen wir arbeiten, damit wir kontinuierlich da sichtbar sind. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Zielstellung wir im Endeffekt damit haben, aber ist auf alle Fälle etwas, was wir in unserem Mix als festes Bestandteil inkludiert haben.
Und Influencer heißt jetzt wirklich Leute mit richtig ordentlicher Reichweite oder auch kleinere Influencer bis hin zu Nano-Influencer, die inzwischen da auch eine Rolle spielen?
Das ist ein guter Mix. Wir sind eher gar nicht so bei den Großen, also gar nicht bei denen, die jetzt irgendwie Millionen Reichweite haben, also Millionen Follower haben, sagen wir so. Also wir sind eher bei den Makro. Also das ist für uns so, dass wo wir merken, das ist auch das Glaubwürdige für uns als Marke, das, wo wir authentisch wahrgenommen werden, wenn wir da auftauchen.
Und wie geht er da ganz konkret vor? Also bucht er dann Posts bei denen oder habt ihr eine Kooperation?
Eine Agentur. Mhm. Und dann werden sich halt die KPIs angeschaut, worum es geht, welche Art. Ist es eine Story? Ist es ein Reel, was wir brauchen? Kaufen wir das mit Collaboration-Posts ein? Oder ist es nur bei denen stattfindet? Und dann gucken wir nach den Leistungswerten und dementsprechend wird dann die Auswahl getroffen, mit wem wir arbeiten. Mhm. Und es kann dann sein, dass es eben nur Reichweite ist, erstmal Sichtbarkeit zu schaffen. Kann aber auch sein, dass es uns klar auf Kauf abzielt, was dann, ja.
Und zu den Plattformen, also allein bei Meta habt ihr 2 Plattformen zur Auswahl oder demnächst auch 3 mit Threads. Und es gibt aber auch noch genug andere Social-Media-Plattformen. Was sind da eure Erfahrungen?
Also wir nutzen so gut es geht alle. Also natürlich mit Google dann YouTube und dort YouTube Shorts. Wir haben in Meta, Instagram, Facebook. Wir haben auch TikTok. Also von daher, wir sind sehr gut vertreten, versuchen den Content, den wir haben, auf allen Plattformen so gut es geht einzusetzen. Also auch vor allen Dingen 90-16 Formate, was natürlich Bewegtbild ist, statt reine statische Bilder. Und das ist für uns ein guter Mix. Wir sind nicht in jedem Kanal spezifisch genug. Das schaffen wir gerade einfach noch nicht. Sagen aber, wir nehmen die Reichweite, die wir da gewinnen können, einfach mit, wo wir sie quasi nicht ansprechen. Und von daher ist schon Instagram als der Kanal, der am inspirativsten ist, für uns einer der wichtigsten Kanäle. Sagen wir mal, in der Age Group ist Facebook ja dann da ein bisschen inspirierend. Da sind wir auch vertreten. TikTok ist halt eher ein bisschen ja mehr User-Generated Content. Da sind wir ein bisschen mutiger manchmal. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir das eine ganz ausgefeilte Strategie haben. Das wird noch folgen. Aber wir haben halt unsere Zielkundin, die etwas älter ist. Und deshalb ist da Instagram das, was im Social Media Daily ist. Und YouTube, wo wir einen eigenen Kanal haben. Wir haben einen Kanal auf YouTube, wo wir quasi Frauen eine Plattform, eine Bühne bieten. Das heißt, alle zwei Wochen haben wir ein Longformat, kann man fast schon sagen. Also bei uns sind das immer 7 bis 10 Minuten Inhalte, wo wir verschiedene Formate haben über How-Tos, also um bestimmte Sachen wie, wir waren ganz mit einer Dubai-Schokolade, wie macht man die selber dran, und hatten da wirklich ein sehr, sehr gutes Performance-Video über Hochzeitsoutfit, Hochzeitsschuhe, wie läuft man richtig in Schuhen, in hohen Schuhen. Bisschen, aber auch, dass wir Frauen porträtieren und mit Themen, die sie ja in die Welt tragen möchten, ihnen Bühne geben, diese Themen anzusprechen. Also auch ganz vielseitige Themen über Persönlichkeitsentwicklung, Schicksalsschläge, alles Mögliche, was da quasi Frauen so begegnet, um wirklich da auch so eine Empowerment-Plattform zu schaffen. Und damit sind wir halt in dem Kosmos von Google nicht jetzt einfach nur ein Anzeigen-Medium für uns YouTube, sondern wirklich auch ein Content Kanal, in dem wir alle zwei Wochen ja wertvollen Inhalt für die Community im Endeffekt zur Verfügung stellen.
Und die Erfahrung mit Shopping, mit den Shopping-Schnittstellen, die Social Media jetzt auch immer mehr bieten oder jetzt auch TikTok bietet, was sind deine Erfahrungen?
Also YouTube Shopping haben wir jetzt eingebunden. Da sind wir auch mit einer der ersten gewesen, die das mit einbinden konnten. Also jetzt rein auf Content, nicht auf Shopping, rein Formaten. TikTok haben wir noch nicht. Da sind wir uns auch noch nicht sicher, ob unser Produkt nicht zu hochpreisig ist, weil dann ein Schuhkauf ist jetzt nicht so spontan wie jetzt Kosmetik oder vielleicht ein Müsli-Riegel oder so. Da beobachten wir gerade, was die anderen so machen. Also gerade About You hat ja da auch sehr viel gemacht im Bereich Fashion. Und dann, ja, wenn man das so beobachtet, auch nicht super positiv überrannt wurden. Genau, und wir müssen einfach mal noch schauen, wie wir das den richtigen Mix finden. Genau, aber von daher ist alles im Auge. Für uns ist jetzt gerade YouTube, weil wir da eben auch durch den Content viel mehr kredibilen und authentischen Content haben, ist das für uns gerade das, wo wir mit Shopping uns eher austesten in einem Content-Kanal als bei TikTok.
Und YouTube, da reden wir dann über YouTube Shorts wahrscheinlich mehr.
Sowohl als auch. Also wir haben richtig gesagt, einen kompletten Content-Kanal, das heißt Tamaris.tv. Und um den im Endeffekt auch zu bewerben, sind wir Shorts. Aber Shorts haben wir auch ganz klar für inspirative Kurzvideos. Genau, also wir haben pro Woche so 3 bis 4 Shorts, die wir in YouTube laufen lassen, um wirklich da auch dann die Reichweite mitzunehmen. Aber auch natürlich, um auf den Kanal die Leute zu bringen. Und wir merken es natürlich auch der Gesamtvernetzung, dass wir in diesem YouTube-Kosmos, in dem wir dann auch ganz klassisch Skibble und Non-Skibble-Apps, Rumbumper, alles, was dazu gehört, dass natürlich das dann auch in der Konstellation für Reichweite sehr gut funktioniert.
Ja, okay. Ich hatte mir noch das Stichwort KI-gestützte Preisoptimierung aufgeschrieben.
Da bin ich leider nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil das in der technischen Unit bei uns liegt. Also da könnte ich jetzt nicht wirklich valide was dazu
sagen. Okay, aber an dem Thema seid ihr unter anderem dran. Ja. Und ihr scheint recht vielfältig zu sein. Also es gibt verschiedene Baustellen, ihr seid experimentiert gerne. Was gibt's noch so?
Was soll ich sagen? Also die verschiedensten Sachen. Also wir versuchen natürlich auch immer sehr eng mit den Partnern wie eben auch Google zu arbeiten, um wirklich da auch die neuesten Features einzubinden. Deshalb eben auch relativ früh bei Shopping dabei gewesen. Das gilt auch für Anzeigenformate, Demand Gen, und auch da KI basiert dann die Aussteuerung von unseren Assets, auch wenn wir mit den Assets dann, wenn ich aus der CI-Polizei-Richtung komme, das man nicht so gerne sieht, aber wenn das die Anzeigen sind, die am besten funktioniert, dann muss man halt auch seine Learnings draus ziehen. Ansonsten Loyalty startet. Ich glaube, wir machen 1000 Sachen. Wir haben sind jetzt, glaube ich, auch die ersten gewesen, die bei Netflix, Amazon, Prime als Fashion-Marke Werbung geschaltet haben. Im Media Mix, wir haben 3D-Werbung das erste Mal gemacht in Düsseldorf.
Ich merke schon. Also du sprudelst und da kommt einiges an Ideen. Jetzt habe ich mal 2 Fragen. Ich liebe ja auch Zahlen und habe ein bisschen recherchiert. Und ich hatte eine Zahl, ihr habt die eine Verkürzung der Ladezeiten realisiert und das wiederum steigerte die Conversion-Rate um 3%. Ich weiß nicht, ob du diese Zahl kennst. Von euch.
Ich bin gespannt, woher die Recherche stammt.
Ich müsste jetzt gucken, wo ich die zitiert habe, bei welchem Dienstleister, der da ganz stolz 3% kommuniziert hat, weil sie jetzt nicht so der Bringer. Und dann habe ich eine zweite Zahl gefunden. Digital Sales Room mit Shopware habt ihr realisiert und A, die Conversion-Rate um das Zehnfache gesteigert hat. Hoppla, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Digital Sales Room mit Shopware.
Also ich würde vermuten, dass es eher B2B ist und nicht D2C, weil wir ja eben ein digitales Sales-Tool haben, in dem quasi der mit dem Retailer, mit dem Google, quasi digital der Kundentermin durchgeführt werden kann, wo man dann ja auch viel besser natürlich den Warenkorb, den man da auch erstellt, nachbearbeiten kann, nachgestellen kann und so weiter. Das, ich glaube, zielt eher darauf ab. Also es ist ein Vertriebstool bei uns und da haben wir schon sehr, sehr gute Erfolge gehabt, dass wir quasi, eben wissen alle, wie kostbar Zeit ist und wie viel die Wege sonst für Vertrieb sind. Und wenn man dann ein Tool hat, in dem auch alles dann ja visuell gespeichert ist und schnell wieder zur Verfügung steht. Genau. Aber das ist ein Vertriebstool, dieser Digital Showroom.
Ja.
Sehr so. Aber die sind auf alle Fälle auch sehr begeistert, genau.
Oh. Also. Ja, dann die letzte Frage. In Baden-Baden habt ihr ein neues Store-Design entwickelt und habt dort digitale Touchpoints ausprobiert. Mhm. Was weißt du darüber?
Also wir sind immer in der Weiterentwicklung unseres Store-Designs oder für unser Shop-Designs einfach, wir versuchen die weiße Welt oder die weiße Leinwand, die wir immer ja auch in unseren Anzeigen, Schuh auf weiß, bieten, was quasi so die Fantasie anregen soll, was man mit dem Schuh machen kann, wie man ihn selber stylen will, wie man das sich fühlen möchte. Dieses Weiß haben wir auch in unsere Ladenkonzepte übersetzt, schon auch seit Anbeginn. Aber arbeiten natürlich immer daran, auch das irgendwie zeitgemäß zu machen. Ne? Also das bedeutet immer, ist das ein warmes Weiß, ist es ein kühles Weiß, ist es mit Holz, ist es mit Metall, ist mit Farbe. Und so tun wir unser Shop-Design oder Store-Design auch mal wieder versuchen zu erneuern oder zu refreshen. Und dann versuchen natürlich auch digitale Touchpoints mit einzubinden.
Was heißt das genau? Also was sind digitale Touchpoints?
Es ist jetzt nicht so, dass wir schon Omnichannel-Shopping anbieten, also dass wir Omnichannel da irgendwie Click und Collect haben, Tools haben, sondern es ist eher erstmal das Ganze mit Screens, um halt schneller und relevanter oder saisonaler Inhalte einzuspielen.
Und plant ihr oder macht ihr es schon, dass ihr dort auch Kundenkontakte aufnehmt? Und dann eben...
Im Sinne von Loyalty Benefit.
Genau.
Ist jetzt noch nicht. Das wird aber kommen.
Wird aber kommen in dem Moment, wo ihr eben ein Kundenbindungssystem oder irgendwas
habt. Genau. Wenn wir dann ein System haben, was wir uns entschieden haben, was wir einsetzen und nutzen, dann wird das auch kommen und da deinen Einsatz finden.
Gibt es sonst noch irgendwelche spannenden Dinge, die du noch mitteilen möchtest? Meine letzte Frage wäre nämlich in Richtung, wenn es alle bewegt, das Thema KI. Wo siehst du da Potenziale bei euch?
Also natürlich auch, dass wir uns die Frage stellen, wie gehen wir damit in der Zukunft um? Was bedeutet das für unseren Content, den wir erstellen? Ich sehe noch nicht so, dass wir deshalb Shootings, Kampagnen, Drehs nicht mehr benötigen, rein rechtlich. Und ich glaube auch aus, sagen wir mal, intuitiven, empathischen Gründen. Allerdings ist es natürlich sehr gut nutzbar, um im Endeffekt, wenn wir Produktfotografie haben, Produkte inszenieren müssen, das dann doch mal zu machen. Aber man muss es auch immer noch abwägen, wie lange braucht man für den Prozess und wie lange braucht man für ein Fotoshoot den Prozess. Von daher, das wird spannend sein für die nächste Zeit, natürlich zu schauen, wie verändern sich die Plattformen, kann man die besten wirklich nutzen, welche Plattformen kommen dazu, welche fallen weg, was ist mit TikTok-Shopping? Also da gibt es, und da haben wir jetzt nur im digitalen Bereich, noch einiges. Also von daher, ich glaube, man muss sehr, sehr, sehr umtriebig sein und offen sein. Daher ist die OMR auch sehr gut für uns. Einfach, ja, gar nicht, würde ich sagen, immer um in der Tiefe zu sein, aber um zu wissen, wo manchmal sind es einfach nur die Anstupser, in bestimmte Richtungen zu denken, mal vielleicht unkonventionell wieder, was haben andere gemacht und daraus dann irgendwie zu übersetzen, was es für einen als Marketeer oder als Verantwortlicher dann etwas, was für die Zukunft relevant sein könnte.
Kathleen, vielen, vielen Dank für das absolut anregende Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's schon wieder mit dem Marketing Briefing Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.